Der Radio Salü Podcast. Das bewegt das Saarland. Mit Jörg Hector.
Das Gewicht des Umweltministeriums ist bedeutender geworden und der Minister hat viele Töpfe, auf denen er kochen muss. Was war denn so das Highlight in diesem Jahr?
Also das Highlight als solches gibt es nicht. Es ist eine ganze Reihe von Themen, die aber durch einen Oberbegriff, denke ich, mitgeprägt werden. Das ist der Vorsitz der Agrarministerkonferenz. Sehr herausfordernd, 16 Landesminister und eine Bundesministerin untereinander zu befrieden oder mit Blick auf die Herausforderungen alleine schon an den Tisch zu bringen. Es ist uns aber in diesem ersten halben Jahr, wo wir das inne hatten, unglaublich viel geglückt, was auch von außen mit positiver Begleitung und Kritik einherging. Es ist uns gelungen, mit Blick auf die Düngeverordnung endlich diese wirklich unsägliche Diskussion, ob und wie wir das Grundwasser zu schützen haben vor Nitrateinträgen, zu verabschieden, hat Milliarden Strafzahlungen verhindert, war ein gutes Ergebnis einer Initiative meines Hauses und auch meines Einsatzes. Das zweite war und ist, dass es uns gelungen ist, die Agrar- und Umweltminister zum ersten Mal zusammenzubringen mit den beiden EU-Kommissaren für Umwelt und Agrar, was auch bisher nicht möglich erschien. Ein entsprechender Ansatz, der von meinem Haus seit vielen Jahren und meiner Person unter dem Aspekt miteinander statt übereinander zu reden einhergeht. Und das Beste, was sich dann auch in der Kasse niedergeschlagen hat, war die Einigung über den entsprechenden Übergangszeitraum für die gemeinsame Agrarpolitik, wo es um viel Geld ging. Und es ist uns da gelungen, einen Beschluss zu fassen. Da geht es um Geben und Nehmen, insbesondere von den ostdeutschen Ländern, die immer noch sehr deutlich bevorteilt sind gegenüber den westdeutschen Ländern. Und es ist uns da gelungen, 1,5 bis 2 Millionen mehr in die Landeskasse im Jahr 2022 zu bringen. Und am Ende natürlich das Thema Tierwohl. Wir werden jetzt im August eine entsprechende Konferenz in Berlin ausrichten, wo es darum geht, was ist es dem Staat und den Verbraucherinnen und Verbrauchern wert, besseres Tierwohl zu haben, das dann am Ende aber auch bei den Produzenten ankommt, damit die das Geld brauchen, um die Ställe so umzubauen, dass es den Tieren besser geht.
Zum einen also der große Versöhner, der gegenteilige Meinungen miteinander vermengen kann und zu Kompromissen führen kann. Zum anderen ist der Minister aber auch ein streitbarer Politiker, der sich eben nicht immer zufrieden gibt mit dem, was da gerade entschieden worden ist. Auch bei der Düngemittelverordnung ist ein Gerichtsprozess anhängig. Beim Tierwohl hieß es bei der Ferkelkastration, gab es einen Kompromiss, der dem Minister nicht gepasst hat. Auch da wird das Thema nochmal neu aufgerollt. Und im Saarland haben wir ein Thema Grubenwasser. Auch da befinden wir uns im Grabenkrieg der Gutachter. Ist da überhaupt noch ein Ergebnis vor Ende der Legislatur zu erwarten?
Also erst einmal zur Grundeinstellung. Der Ähnlichmacher ist das eine. Man muss aber auch verbal gesehen die Grimmes dabei haben, um auch mal dazwischen zu kloppen, wenn es notwendig ist. Ich habe in den zurückliegenden Jahren festgestellt, dass es richtig ist, erstens miteinander statt übereinander zu reden, auch wenn man nicht immer einer Meinung ist. Habe aber auch festgestellt, everybody's darling is everybody's step. Man braucht seine eigene Überzeugung. Und mein Opa hat immer gesagt, Bo, du musst dir leid gehen, du darfst aber auch keine graulen, also vor keinem Angst haben. Und ich will das an dem Beispiel Grubenwasserhaltung sehr, sehr deutlich zum Ausdruck bringen. Wir haben die mit Sicherheit schwierigste Entscheidung in der gesamten Geschichte des Bergbaus jetzt zu treffen, nämlich in der Nachbergbau-Ära, wie gehen wir mit dem Ansinnen des ehemaligen Betreibers um, die Pumpen abzustellen und das Wasser drucklos in die Saar überführen zu können. Das mag aus geologischen und wissenschaftlichen Gründen an der einen oder anderen Stelle durchaus nicht falsch sein. Es gibt aber auch ernstzunehmende Argumente, Tatsachen und Sachverhalte, die einer genauesten Prüfung unterzogen werden müssen. Denn es geht hier um nichts anderes als um das Schutzgut Wasser und um die Einflüsse zu Lasten des Lebens und der Gesundheit der Menschen. Und deswegen nehmen wir uns als Umweltministerium, die für die Wasserseite zuständig sind, die Zeit, die wir brauchen. Und da ist uns die Erwartungshaltung des Antragstellers erstmal schnurzpiep egal. Es interessiert uns auch nicht, ob die damit Geld sparen oder nicht. Das war, das ist und das wird nie ein Handlungsmaxim meines Hauses oder meiner Entscheidung sein, sondern hier geht es nur um den Besorgnisgrundsatz. Und wenn das der RAG als Antragsteller nicht passt, gut, dann Hanse Pech gehabt. Mich interessiert es auf jeden Fall nicht.
Der politische Beobachter, vielleicht auch der politische Gegner, mag so langsam aber sicher der Meinung sein, der Joost setzt auf Zeit und auf den Ablauf der Legislatur, sodass er sich möglicherweise mit dem Problem am Ende gar nicht mehr befassen muss, es uns einfach weiterleiten kann. Ist es nicht einfacher, eine politische Entscheidung zu treffen, zu sagen, wir wollen kein Grubenwasser heben, basta?
Also zuerst einmal ist das der falsche Ansatz und auch die falsche Einstellung, weil der Joost strebt an, auch nach der Landtagswahl weiter Umweltminister zu sein. Das zweite ist, wir müssen uns die Zeit nehmen, nicht um auf Zeit zu spielen, sondern um einen rechtssicheren Bescheid zu haben. Es ist mit keinem entsprechenden Verfahren irgendjemandem gedient, dass man möglichst schnell in die eine oder in die andere Richtung abschließt. Denn wir wissen, dass dieses Verfahren, egal wie es ausgeht, beklagt wird. Entweder weil der eine mit der Entscheidung überhaupt nicht einverstanden ist, der andere vielleicht sogar sich übervorteilt fühlt oder die Auflagen zu groß sind. Ich bin der festen Überzeugung, es war, es ist und es bleibt richtig, sich die Zeit zu nehmen, die man braucht, um diese schwierige Frage rechtssicher zu entscheiden. Denn die gleichen Leute, die jetzt behaupten, man würde auf Zeit spielen, würden, egal wie die Entscheidung ausgeht, nachher sagen, das ist keine rechtssichere und deswegen hätte man in der Frage nur eine Pyrrhus-Entscheidung getroffen, die dann nachher sich als nicht haltbar herausstellt. Von denen lasse ich mich aber genauso wenig beeinflussen wie vom Antragsteller, dem das Ganze einfach nicht schnell genug geht.
Rechtssichere Entscheidungen müssen eben auch getroffen werden oder vorbereitet werden, weil da wird ja vom Bund verlangt, dass er die guten Arbeiten in der Waldwirtschaft im Saarland belohnt, nämlich indem er den Zuwachs, der dort an Bäumen stattgefunden hat, in irgendeiner Weise auch ausgleicht. Da soll Geld fließen auf einer Seite, auf der anderen Seite. Irgendwann wird der Wald, der jetzt zugewachsen ist, wieder abgeholzt. Was ist da mit dem Geld? Wie sieht das dort aus mit der Rechtssicherheit?
Also das Erste ist einmal die Feststellung, dass allein in den saarländischen Wäldern durch den jährlichen Zuwachs, der sich ergibt, weil man deutlich weniger entnimmt, als jedes Jahr nachwächst, eine Menge von über 1 Million Tonnen CO2-Äquivalenten speichern kann. Das heißt, das ist der Anteil, den der Wald jedes Jahr durch die Art und Weise seiner Bewirtschaftung an CO2 speichert. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es schon ein Stück weit verlogen ist, wenn man diese CO2-Speicherfunktion des Waldes immer wieder wie eine Monstranz vor sich herträgt und sagt, wir brauchen bessere und mehr Wälder, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, nicht einerseits nur propagieren kann, sie dann aber an der anderen Stelle nicht honoriert, beispielsweise indem man den Wald von der CO2-Zertifikate-Handel ausschließt. Deswegen ist meine Forderung, dass wir mit Blick auf diese Funktion der CO2-Speicher des Waldes die entsprechende Beteiligung am CO2-Zertifikatehandel und die Entlohnung dieser Speicherfunktion auch auf den Weg bringt. Der Bund sperrt sich dagegen. Ich habe das letztes Jahr schon im Rahmen des Waldgipfels entsprechend kritisiert. Für das Saarland wäre das deswegen interessant, weil man dabei auch natürlich die Speicherkapazität honoriert und durch das eingenommene Geld dann die Biodiversität und die Klimafunktion des saarländischen Waldes noch stärker in den Blick nehmen könnte, als das bisher der Fall war. Das Zweite ist, im Hinblick auf widerstreitende Interessen an anderer Stelle im Land oder auch gegenüber dem Bund. Wir fühlen uns an der einen oder anderen Stelle schon ein Stück weit, um in der Waldsprache und dem Thema zu bleiben, vom Bund hinter die Fichte geführt. Man kann nicht einerseits sagen, dass man das gute Beispiel in der naturnahen Waldbewirtschaftung mit bis 500 Millionen Euro bundesweit fördern und honorieren will. Also wer mit dem Wald besonders gut umgeht, soll dafür Geld bekommen. Dann aber das Bundesland mit dem besten beispielgebenden Aspekt der naturnahen Waldbewirtschaftung wie das Saarland einfach außen vor lassen. Das Geld will der Bund nur für die entsprechenden Waldbesitzer privat oder kommunal geben, aber die Landesforsten außen vor lassen. Für Saarland geht es da um einen Betrag von 2,5 bis 3 Millionen Euro als Honorierung für 30 Jahre naturnahe Waldbewirtschaftung. Wir haben damit angefangen, mit super Erfolgen, Was unsere Wälder angeht, ist es das, was sich andere wünschen. Wir haben in den letzten 30 Jahren 5000 Hektar mehr Wald und die Vorräte von unter 200 Vorratsfestmeter in Richtung 400 entwickelt. Das zeigt, wir sind erfolgreich. Die Beteiligung am CO2-Zertifikatehandel wäre noch wesentlich größer. Die Tonne CO2 wird zurzeit an der Börse mit 25 bis 30 Euro gehandelt. Das macht deutlich, allein im Saarland wäre das Volumen 25 bis 30 Millionen Euro, Tendenz steigend, zu erwarten. Was das für einen Hebel für das Thema klimaresistentere Wälder oder Umbau und Biodiversität steigernd darstellt, erschließt sich, glaube ich, jedem selbst.
Jetzt kommt auf der anderen Seite das sogenannte Fichtenminus ins Tragen. Der Borkenkäfer frisst uns das Geld aus dem Wald gerade weg. Das sind im Moment so um die 3 Millionen Verluste und auf Dauer gesehen könnten sich diese Verluste auch noch deutlich erhöhen auf etwa 11 Millionen mit allem drum und dran, was der Saarforst so erwirtschaftet. Da werden diese CO2-Renditen nicht ausreichen, um das auszugleichen. Wie geht's denn da weiter?
Wir hatten im letzten und im vorletzten Jahr massive Auswirkungen des Klimawandels, Borkenkäferbefall und damit einhergehend, beginnend ab 2018, einen massiven Preisverfall bei der Fichte. Die Fichte ist zwar nur noch mit 11 bis 12% im Saarforst vertreten, sie ist aber, wenn man so will, der Brotbaum. Das heißt also, dort wurden bisher immer die großen Erträge erzielt. Und der Preisverfall geht von ehemals an die 100 Euro Festmeter Richtung 35. Und wenn man weiß, dass die entsprechenden Aufarbeitungskosten, also das entsprechende Verfahren einzuleiten, den Baum zu entnehmen, an die entsprechende Stelle zu bringen, ihn zu entrinden und dann zu vermarkten, bei etwa 40 liegen, kann man sich ausrechnen, da kann man keinen Gewinn damit machen. Im letzten Jahr waren das etwa 3,5 Millionen Euro Verlust des Saarforstes. In diesem Jahr gehen wir in eine ähnliche Größenordnung. Und umso wichtiger und erfolgreicher war für uns dann die Verhandlung mit dem Finanzminister im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes für das nächste und übernächste Jahr, wo es uns gelungen ist, 11 Millionen Euro Vorsorge für diese beiden Jahre zu tätigen. Das heißt, 11 Millionen Euro Defizit, die aus Landesmitteln bereitgestellt und abgeglichen werden, die ansonsten entweder durch Personalabbau zu erbringen gewesen wären, haben wir verhindert, Gott sei Dank, und auch als entsprechendes Versprechen, das ich gegenüber dem Saarforst gegeben habe, erfüllen können, oder dass wir durch verstärkte Einschläge in andere Bereiche, Buche oder Eiche, versuchen, die Einnahmeausfälle der Fichte zu substituieren. Haben wir auch nicht gemacht, weil wir gesagt haben, wir können nicht den Teufel mit dem Belzebub austreiben nach dem entsprechenden Prinzip. Das, was wir an Verlust an anderer Stelle haben, holen wir durch Mehreinnahmen anderer Stelle raus. Das ist, wenn man so will, das erfüllte Versprechen gegenüber dem Saarforst, aber auch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern aus dem Masterplan Wald des letzten Jahres, wo wir gesagt haben, uns ist der Wald mehr als nur eine betriebswirtschaftliche Kostenstelle. Er hat auch Funktionen des Themas der ökologischen Ausgleichswirkung, der sozialen Funktion, auch der ökonomischen und wirtschaftlichen Nutzung. Aber alles muss zusammenkommen und muss entsprechend berücksichtigt werden. Ansonsten funktioniert es nicht.
Es gibt viele Menschen, die sagen, gerade der Wald wird derzeit ordentlich gerisselt. Da wird viel entnommen. Da sind auch die großen Maschinen im Wald, die alles Mögliche kaputt machen. Dann werden mehr Bäume gefällt als nachwachsen. Faktisch ist es aber irgendwie anders, oder?
Ja, wir haben im Moment große Bewegung in den saarländischen Wäldern. Auch und insbesondere, weil wir die borkenkäferbefallenen Fichten rausholen müssen. Weil wenn wir die stehen lassen, werden andere Bestände damit entsprechend angesteckt und geschädigt. Das Zweite ist, wir entnehmen seit Jahren deutlich weniger als nachwächst. Es ist Fakt, dass wir seit 1990 5000 Hektar mehr Wald haben. Das ist die Fläche des gesamten Warntwaldes innerhalb der letzten 30 Jahre, die dazugekommen sind. Das ist natürlich für einen, der vor seiner Haustür jetzt sieht, dass da 30 Jahre nichts passiert ist und jetzt sind die Erntemaßnahmen dran, weil die Bäume halt jetzt auch geerntet und vermarktet werden. Nochmal ein anderer Eindruck, aber es ist auch so, dass wir deutlich mehr Holz an Vorräten pro Hektar haben. Wir sind der einzige Landesforstbetrieb bundesweit, der vom NABU für seine nachhaltig ökologische Ausgleichsfunktion und Wirtschaftsweise ausgezeichnet wurde. Das wird man nicht so irgendwie, sondern da muss man Expertisen vorlegen. Und ich will das auch nochmal als Appell an die Bürgerinnen und Bürger richten. Fragen Sie einfach bei dem jeweiligen Forstbetrieb nach, was passiert da? Sie werden sich wundern, wir geben sogar Antworten, wir erklären Ihnen das, wir gehen mit Ihnen in den Wald und machen dann auch deutlich, worin der Sinn dieser jeweiligen Arbeit liegt. Das Verrückte ist halt nur, dass diejenigen, die es eigentlich besser wissen müssten, mit ihrer Art und Weise der Kritik völlig am Thema vorbeigehen, auch weil sie Klientelpolitik und Klischeepolitik betreiben, im Wissen darüber, dass was sie behaupten, es nicht stimmt. Und wir auch mit Blick auf das ein oder andere an erfolgreichen Publizisten in Deutschland ein Waldbild haben, das nichts mit der Realität zu tun haben. Also Herr der Ringe-Klischee, die Bäume reden miteinander und Baumbart wandelt durch den Wald. Wir haben da im Saarland, wie ich finde, ordentliche Arbeit gemacht. Dank der sehr, sehr guten Arbeit der Försterinnen und Förster, nicht nur des Saarforstes, sondern auch der Kommunalforstbetriebe und der vielen Privatwaldbesitzer. Darauf sind wir stolz. Wir ruhen uns aber nicht aus. Wir entwickeln das immer weiter, was man an dem Beispiel Urwald vor den Toren der Stadt sieht. Wir wollen Biodiversitätssteigerung an der einen Seite bei gleichzeitiger naturnaher Waldbewirtschaftung und Nutzung des Holzes an anderer Seite.
Die trockene Betrachtungsweise des Waldes auf der einen Seite und die narrative Betrachtungsweise des Waldes auf der anderen Seite. Jetzt soll die wissenschaftlichere doch noch ein bisschen weiter ausgeweitet werden und das soll sich auch mit einer Ausweitung des wilden Waldes in irgendeiner Art und Weise ergeben. Da wünscht sich der Minister nochmal ein gutes Stück mehr Wald als Schutzzone. Wie geht das mit dem Begehren des Bürgers als Erholungswald zusammen?
Also zuallererst einmal muss man sehen, dass das keine Einzelmaßnahme sind, die dann irgendwo sich im Großen verlieren. Wir haben mit den drei Großschutzgebieten Biosphäre, Naturpark Hunsrück-Saar und dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald fast zwei Drittel der saarländischen Landesfläche unter besonderem Schutzcharakter und entsprechender Nutzungszurückhaltung gesetzt. Darüber hinaus haben wir mit dem Urwald vor den Toren der Stadt ein seit 25 Jahren laufendes Projekt, das, wenn man so will, Wildnis im Ballungsbereich in einer Größenordnung von über 1000 Hektar hat Wirklichkeit werden lassen. Und ich bin der Auffassung, es ist jetzt an der Zeit, aus diesen 25 erfolgreichen Jahren, die auch immer mal wieder über längere Strecken mit wissenschaftlicher Expertise einhergegangen sind, jetzt nochmal zu überprüfen, ebenfalls mit wissenschaftlicher Expertise, ob und unter welchen Bedingungen welche Flächen gegebenenfalls in die Erweiterung dieses Urwalds vor den Toren der Stadt einfließen können. Und mein Ziel ist, in den kommenden 5 Jahren dann in Richtung 2000 Hektar zu gehen. Biodiversitätssteigernde Maßnahmen, der ökologische Faktor, die der Urwald vor den Toren der Stadt hat, auf der einen Seite, gleichzeitig aber auch das Bekenntnis zur Waldnutzung und zum Holzeinschlag an anderer Stelle. Das geht zusammen und es ist erfolgreich.
Eines dieser Themen ist eben auch die Waldentwicklung in Zukunft, Trockenheit. Im Moment haben wir Probleme mit der Buche oder mit Laubbäumen insgesamt. Das Saarland hat einen sehr hohen Laubbaumbestand. Jetzt ist es so, dass es im Wald zu trocken ist. Das ist möglicherweise ein Klimathema. Auch das Thema Klima insgesamt ist wichtig für den saarländischen Umweltminister. Wie sieht's denn da zum Beispiel aus mit, die Landesregierung hat irgendwann mal beschlossen, PV-Anlagen auf eigene Gebäude zu setzen. Wie ist denn dort der Stand der Dinge und was kann das Umweltministerium tun, um das weiter voranzutreiben?
Zum einen, indem wir uns nicht wegducken, weil wir sagen, dafür sind wir nicht zuständig, sondern das wäre nur das Wirtschaftsministerium. Wir sind in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe unterwegs. Es gab und gibt dort auch im Rahmen dieser Arbeitsgruppe Diskussionen, die sich mit Blick auf den Ausbau der regenerativen Energien, also Sonne, Wasser und Wind, sehr, sehr starke Gedanken machen und auch, wie ich finde, in den letzten Jahren richtig gute Erfolge hatten. Wir sind ein bisschen ausgebremst worden durch die Entwicklung, die bundesweit feststellbar war, Stichwort Windkraftanlagen, Flaute. Wir sind aber auch im Moment dabei, durch entsprechende Festlegungen, beispielsweise PV-Anlagen im Bereich der landwirtschaftlichen Flächen, die als benachteiligte Gebiete gelten und mit dem Bauernverband geeint sind, neue Anlagen zu aktivieren, genauso wie auf Dächern von Landes- und Kommunalliegenschaften. Das ist eine Überzeugungsarbeit, die jetzt aber, denke ich, lange genug gereift ist und wo wir dann auch sagen können, jetzt können wir das mit gutem Beispiel vorangehen auch umsetzen. Beim Thema Windkraft merkt man es am ehesten, wie schwierig dann der Anspruch und die Wirklichkeit übereinander zu legen ist. Das hat sich auch in der Vergangenheit immer wieder niedergeschlagen, wo wir mit Blick auf Windkraftanlagen die Diskussion haben von Anwohnern. Wir sind ja nicht gegen Windkraft prinzipiell, aber nicht an dieser Stelle. Das ist halt schwierig in einem dicht besiedelten Bundesland wie dem Saarland. Es kommen da noch immer wieder mal solche wiederkehrenden Argumentationsmuster, die in sich nicht stimmig sind, nach dem Motto, ist Schwachwindgebiet, deswegen rechnet es sich nicht. Wenn es sich nicht rechnen würde, würden die Investoren das nicht machen. Es wird dann auch immer wieder auf das Land draufgeprügelt, dass man überhaupt diese Flächen freigegeben hat, also die Flächen werden nicht von uns definiert, sondern von den Städten und Gemeinden. Und wir haben natürlich dann auch die Diskussion, dem einen gehen die Restriktionen zu weit, dem anderen nicht weit genug. Das heißt, die Anlagenbauer beschweren sich, die Auflagen zugunsten von Rotmilan, Schwarzstorch, kleiner Hufeisennase und dem Feldhamster gehen viel zu weit. Und die Naturschützer sind der Auffassung, dass die Interessen des Rotmilans, des Schwarzstorch, der kleinen Hufeisennase und des Feldhamsters werden überhaupt nicht genug gewürdigt. Stichwort Schlagopfer haben wir alles in den letzten Jahren gehabt. Ich will nur mal darauf hinweisen, dass wir sehr, sehr harte Auflagen, was Abschaltungen angeht, nicht nur vorgegeben haben, sondern sie auch kontrollieren und durchsetzen. Und der ein oder andere Kommentar und die ein oder andere Diskussion und Darstellung in der Öffentlichkeit ist grundlegend falsch. Wir gehen sogar so weit, dass wir uns von Anlagenbetreibern haben verklagen lassen und haben gewonnen. Die Abschaltzeiten wurden bestätigt. Wir tun dies nicht, um irgendjemanden zu ärgern, sondern wir tun das, weil wir die Auffassung sind, dass es Natur-, Arten- und Umweltschutzgründe gibt, die gewertet werden und gewichtet. Und dort, wo sie nicht erfüllt werden können, gab es auch keine Genehmigung. Auch da an der einen oder anderen Stelle nicht erfolgreich beklagt von Investoren. Das heißt, wir haben Recht bekommen. Das werden wir auch zukünftig tun. Und im Übrigen, weil es ja auch immer wieder heißt, dass der Saarforst aus Deuwe komm raus seine Flächen vermarktet, um Windkraftanlagen zu bauen. Ich glaube, mit dem größten Anteil von abgelehnten Anlagen mussten wir auf landeseigenen Flächen feststellen, wo wir viel Geld hätten verdienen können, es aber nicht getan haben, weil es nicht möglich war, weil Arten-, Natur- und Umweltschutzgründe dagegen gestanden haben.
Da war er wieder der streitbare Minister. Auf der anderen Seite ist er aber auch wieder der, der mit der Überzeugungstaktik kommt, wenn es darum geht, Schottergärten vor der eigenen Haustür wegzumachen. Auch das ist ein Bild, was irgendwie bei vielen Naturschützern nicht passt. Auf der einen Seite für mehr Umwelt, auf der anderen Seite für mehr Bequemlichkeit. Trotzdem will der Minister Schottergärten im Saarland nicht verbieten. Andere Bundesländer haben das schon gemacht.
Also die haben das vor. Stichwort Baden-Württemberg. Ich will mal auf drei Dinge hinweisen. Erstens bin ich sehr froh, dass man bei diesem Thema nochmal zum Ausdruck bringt, dass es eben nicht nur die Landwirtschaft ist, die für das Thema Artensterben und Insektenrückgang verantwortlich ist. Auch, aber nicht nur. Es gibt viele, viele Verursacher vom Individualverkehr über die entsprechenden Belastungen aus Industrie und Hausbrand, also den Heizungsanlagen, Lichtverschmutzung, aber auch die eigenen Fragen rund um das öffentliche Grün und das private Grün. Ich bin seit 25 Jahren Ortsvorsteher in meinem Heimatort und als ich vor 20, 25 Jahren durch den Ort ging, hat es in der Regel in den Vorgärten gesummt und gebrummt. Heute knirscht und knarkst es viel zu oft, weil man diese Unsitte eines einfach zu pflegenden und für den einen oder anderen angeblich gut ausschauenden Schottergarten gibt. Wobei man auch hier unterscheiden muss, Schottergarten ist nicht gleich Schottergarten. Es gibt auch sogenannte Steingärten, die eine wirklich gute Funktion für Insekten erfüllen. Also wenn dort zum Beispiel große Büsche mit Lavendel oder mit Kräutern gepflanzt sind, das ist ein Paradies für manche Insekten, teilweise sogar mehr als das ein oder andere bunte Blumenbeet, das zwar schön aussieht, aber nicht insektenfreundlich ist. Und deswegen bin ich der Auffassung, dass zu dieser Einsicht, dass jeder etwas dazu beitragen kann, auch das gute Beispiel gehört. Und das ist im Bereich der öffentlichen Hand zu sehen. Und dem sind wir seit Jahren gefolgt. Das Ministerium, mein Ministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz, hat vor Jahren die Initiative Dem Saarland blüht was auf den Weg gebracht, wo wir mehrere hunderttausend Euro in viele, viele tausend Quadratmeter neu hinzugekommene insektenfreundliche Blühwiesen im öffentlichen Raum gemacht haben. Das beginnt von entsprechenden Grüninseln, geht über entsprechende Parkanlagen und Friedhöfe, bei der manchmal zu viel Tod auch nicht gut ist. Das geht über Spielplätze bis hin zu entsprechend von Privatpersonen zur Verfügung gestellte Baustellen in Baugebieten, wo wir neu angepflanzt haben. Und deswegen bin ich der Überzeugung, das, was der ein oder andere dort nach außen propagiert, nämlich der Verbot von bestehenden Steingärten, das geht nicht. Das ist ein aus meiner Sicht zu großer Eingriff in die Eigentumsrechte. Das haben mir auch namhafte Juristen so bestätigt. Deswegen will ich mit gutem Beispiel vorangehen und zukünftiges Ausweisen oder Anlegen von solchen Gärten in Neubaugebieten verhindern durch Gestaltungssatzungen, in der wir neben der Vorgabe, wie viel Geschosse und wie ist der Giebel zu stehen und was hat man noch zu beachten, auch die Frage der Garten- und Vorgartengestaltung und Versiegelung und des Anlegens von bestimmten Pflanzen der richtige Weg. Ich will statt mit Geh- und Verboten mit gutem Beispiel vorangehen.
Mit gutem Beispiel vorangehen könnte ein schönes Schlusswort sein. Wir sind auch ziemlich am Ende, weil der Minister muss ja auch was arbeiten. Wir haben eben schon gesagt, er hat ein Riesenportfolio an Dingen. Ganz zum Schluss, was ist die Vision tatsächlich für die nächsten, sagen wir mal, 5 Jahre? Wie soll sich das Saarland in Sachen Klima und Umwelt entwickeln?
Ich möchte 2025 als amtierender Umweltminister dann die entsprechenden Ziele, wie wir uns gesteckt haben, auch der Öffentlichkeit als erfolgreich umgesetzt präsentieren können. Das sind 25% Ökolandbauanteil, dass wir also nochmal unsere Spitzenstellung, die wir jetzt schon im Saarland seit vielen Jahren haben, ausgebaut haben, also nicht stehen geblieben sind, in der das Thema der Wertschöpfung und Wertschätzung im Bereich der landwirtschaftlichen Nutzung, die wir dringend auch im Saarland weiterhin brauchen, so zum Ausdruck kommt, dass die entsprechenden Produkte, die von den Landwirten erzeugt werden, auch mit einem vernünftigen Preis unterlegt werden, dass sie eben nicht als Bittsteller rüberkommen, dass sie nach Bedingungen ihre Tiere halten, die in der Gesellschaft akzeptiert werden und die Belastung von Boden und Gewässer durch die landwirtschaftliche Nutzung genauso zurückgegangen ist, wie an anderer Stelle die Artenvielfalt gesteigert wurde. Ich will mit Blick auf die Nutzung der entsprechenden Landschaft nicht nur was Bauern angeht, sondern auch durch die Fischer oder die Jäger, es weiterhin ein gutes Einvernehmen gibt, dass man miteinander statt übereinander redet und sich darüber im Klaren ist. Jeder hat eine gewisse Verantwortung. Das gilt auch für die Wälder, dass wir dann tatsächlich Richtung 2000 Hektar Urwald vor den Toren der Stadt genauso haben wie zusätzlichen Wald, flächen- und volumenmäßig in den anderen Hektaren des Saarforstes, dass dafür dann auch eine entsprechende Finanzierung sichergestellt wird aus dem CO2-Zertifikatehandel und der Bund endlich auch die unsägliche Bevorteilung der ostdeutschen Länder, die es vielleicht früher mal als gerechtfertigt gab, überwunden wird und das Saarland einen angemessenen Anteil an den Mitteln bekommt, dass die entsprechende Verbesserung der Infrastruktur zugunsten der Menschen im ländlichen Raum auch ankommt und wahrgenommen wird. Und dass ich als Minister für Hunsersch, Viehzeug, Leona und Geheichnis sagen kann, Mahan Oser R wird gar nicht mal so schlecht gemacht.
Danke für die Zeit und danke für die Antworten.
Danke Ihnen.
Der Radio Salü Podcast. Das bewegt das Saarland mit Jörg Hector. Alle Podcast-Folgen immer und überall zum Nachhören. Immer und überall, wo es Podcasts gibt.